Hallo und herzlich willkommen bei Starke Frauen. An meiner Seite heute ist nicht die großartige, großherzige, fantastische Katrin Jakob, sondern eine spannende, charismatische, beeindruckende Frau. Heute geht's um echte Stärke, nicht nur optisch, sondern auch innerlich. Unsere Gästin heute ist Lea Schreiner. Lea ist Strength Coach, bekannt für ihre klare Art, Krafttraining für Frauen verständlich und machbar zu machen. Ihr Buch Strong and Powerful ist für viele Frauen der Moment gewesen, an dem sich Training nicht mehr wie Kalorien zählen oder Kalorien bestrafen angefühlt hat, sondern wie echte Selbstbestimmung. Hallo Lea, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank.
Ja, bevor wir überhaupt über Training sprechen, ich möchte mit dir einmal in deine Kindheit reisen. Wir sind immer ganz neugierig in diesem Podcast. Wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern bewusst oder unbewusst über Körper, über Bewegung oder auch über Essen vorgelebt und allgemein? Welche Rollenbilder haben sie dir mitgegeben?
Also ich habe schon immer Sport gemacht. Also meine Eltern sind auch selbst sehr sportlich gewesen, aber eher im Ausdauerbereich, also Marathon. Mit Kraftsport hatten wir da überhaupt keine Berührung. Und meine Mama war auch in der Jugend im Handball-Nationalkader. Und ich weiß noch damals, gab es noch gar keinen Kraftsport. Also ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gab.
Du bist ganz normal zur Schule gegangen. Was haben deine Eltern dir vorgelebt? Also welches Rollenmodell?
Also ich war recht eigenständig. Also mir wurde jetzt nicht explizit vorgelebt, dass der Körper, ich sag mal, stark sein darf, sondern dass Sport einfach spitze ist, also dass Sport ein super Ding ist. Und ich bin auch, glaube ich, etwas anders aufgewachsen. Ich bin nicht so bevormundet aufgewachsen und durfte also im Prinzip immer recht gut selber auswählen, was ich machen möchte.
Ja, und was hast du als Kind gemacht? Was hat dich da fasziniert?
Also ich war früher, also ganz früher war ich auch mal bei der Leichtathletik oder im Leichtathletikverein. Da war ich aber nicht so gut. Das hat mir dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich bei Wettkämpfen dann eher im hinteren Bereich war. Und ansonsten bin ich viel laufen gegangen. Und 2006 bei der Fußball-WM, da war ich 11, da hat mich dann das Fußballfieber gepackt. Und da wollte ich dann auch unbedingt Fußball spielen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, da gibt es dann doch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Denn als ich nach einem Verein gesucht habe, da gab es überhaupt keine Mädchenmannschaften. Und deshalb habe ich dann mit den Jungs gespielt.
Ja.
Das hat auch Spaß gemacht, aber da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, es gibt schon mal Bereiche im Sport, vor allem, die sind eher für Jungs und manche, die sind vielleicht eher für Mädels.
Zumindest zu der Zeit, ne, offensichtlich, dass es nicht genügend Angebote für Mädchen oder ja, junge Frauen gab, ne? Und wann hast du zum ersten Mal, also außerhalb der Familie, zum ersten Mal gespürt, für Mädchen gelten andere Bilder, andere Erwartungen als für Jungs, jetzt vielleicht auch nochmal außerhalb des Fußballs?
Also generell, also außerhalb des Sports würde ich sagen, war Germany's Next Topmodel für mich sehr prägend. Das haben wir uns aber jede Woche, ich weiß nicht, ob es mittwochs oder Donnerstagabends war, angeschaut und auch schon, ich glaube, mit 12 Jahren oder so. Also es war recht parallel auch zum Fußball. Und da wurde ja eben nur gezeigt, also dass die Frau oder Frauen oder die Mädchen von Heidi, die müssen ganz dünn sein. Und da weiß ich noch, in der ersten Staffel, da war mein Favorite. Und da meinte Heidi dann am Ende, oh, man sieht schon, dass du zu viel Pommes gegessen hast. Lieber ein bisschen weniger, weil dein Hintern ist größer geworden.
Ich hab Alter.
Das nur mal geschaut, aber das habe ich gar nicht mehr gefunden im Internet. Aber das war dann auch für mich, glaube ich, schon sehr prägend. Auch wenn es vielleicht jetzt nur eine Show ist, einmal die Woche. Aber wenn man das schon so von früh an sich anschaut, dann prägt
das. Das ist echt hart, ne? Hat das was eigentlich mit dir gemacht?
Damals war ja dann 90, 60, 90, so.
Das linke Bein, meinst du?
Ungefähr, ja. Das war so als, okay, das ist schön und natürlich misst man das ja als Kind. Und ich war noch nie so zierlich oder schmal. Und ich habe mich früher dann schon immer gewundert, okay, warum haben die anderen Mädels S oder XS oder konnten teilweise in der Kinderabteilung sich Kleidung holen und bei mir war es eher M. Und ich habe dann immer gedacht, dass ich dick bin, obwohl ich einfach nur breiter gebaut war. Also wenn ich mir manchmal meine Fotos von damals anschaue, da sah ich total dünn aus und habe mich aber dick gefühlt.
Das ist echt dramatisch, ne? Dass dann irgendwie versucht wird, so ein Einheitsbrei. Also gerade sieht man ja auch, dass dieses Heroin-Schick wieder in wird. Ne? Also Kate Moss war das ja früher so meine Prägezeit, wo ich auch, ich war, kleine Anekdote, ich habe eine längere Zeit mal geboxt und dann sagte mein Boxtrainer, überleg mal Amateurkämpfe zu machen, ne? Und dann sagt er, wie viel wiegst du denn?
Ich so, ja, 70 Kilo. Und er so, ne, im Leben nicht. Und ich so, doch, ich wieg 70. Ja, aber dann musst du da runter, damit du überhaupt Frauen findest, gegen die du kämpfen kannst, ne? Und das fand ich schon irgendwie krass. Aber klar, so ist Boxen, ne? Also man muss dann ja in der Gewichtsklasse jemanden finden. Mhm. Aber das macht schon auch was mit einem, ne? Weil ich sah auch nicht dick aus. So bei 1,72 war das eigentlich vollkommen in Ordnung. Genau, nur mal kurz so als kleine Anekdote, dass ich dich total nachempfinden kann, dass bei einer Kleidergröße M man sich nicht dick fühlen sollte, ne? Oder auch überhaupt Body-Shaming ist echt so immer noch ein Thema und wird auch immer stärker, habe ich den Eindruck. Kommen wir mal zum Thema Kraftsport. Wie bist du da eigentlich hingekommen?
Also ich habe immer eher Ausdauersport gemacht und wusste noch nicht so ganz, dass es das so irgendwie gibt. Und mit 17 habe ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet und damals war das aber noch nicht so wie heute, dass auch Mädels im Freihandelbereich schon mal sind, aber es waren dann nur Männer und dann habe ich mich da nie hingetraut, weil ich wusste auch gar nicht, wie das geht und habe ich mich irgendwie beobachtet gefühlt und wenn ich mal eine Kraftmaschine auch ausprobiert habe, dann wurde ich gleich korrigiert vom Trainer und das war einfach unangenehm, deshalb habe ich das dann gemieden und bin dann immer aufs Laufband gegangen oder aufs Fahrrad, sehr sinnvoll für ein Fitnessstudio nur das zu machen. Und dann bin ich mit 18 nach Amerika, ich wollte eigentlich schon während der Schule nach Amerika, aber da hatte meine Familie kein Geld für, weil so ein Schüleraustausch ist ja recht teuer.
Ja.
Und als Au-pair kann man sich das ja dann im Prinzip leisten, weil die Gastfamilie für die Flüge und alles zahlt. Und und da habe ich mir dann vorgenommen, nicht mit extra Gepäck zurückzukommen, weil die meisten in meiner Schule, die das gemacht haben, ich glaube 3 Mädels, die haben teilweise 30 Kilo zugenommen.
Ja.
Und ich habe gesagt, das passiert mir nicht und habe von Anfang an einfach Sport gemacht und kein Fastfood gegessen. Das waren so meine 2 Regeln. Und da war ich dann auch in einem Fitnessstudio von einem Tennisclub. Und da war überhaupt nichts los vormittags. Also ab und zu mal vielleicht ein Rentner war dann da, aber ansonsten nichts. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal getraut, unbeobachtet die Maschinen und Hanteln alles auszuprobieren. Und habe mir das dann mit Hilfe des Internets alles ein bisschen selber beigebracht und bin dann im Prinzip so zum Kraftsport gekommen.
Cool, sehr cool. Und zurück in Deutschland, hast du dann gesagt, so jetzt traue ich mich und bestelle mich da trotzdem auch in die Ecke, trotz dessen da keine anderen Frauen stehen und du vielleicht auch schief angeguckt wirst?
Genau, das habe ich dann auch weitergemacht, aber habe sehr schnell gemerkt, Deutschland ist das ein bisschen anders als in Amerika. In Amerika ist mehr, ob es jetzt ehrlich ist oder nicht, erstmal eine Begeisterung und that's amazing und eher positiv, würde ich sagen, auch bei unüblichen Themen. Und in Deutschland war das dann eher so, hä, aber das ist nur für Männer? Und generell hatte ich auch viele Situationen, dass die Leute das nicht verstanden haben, warum ich denn ausschauen möchte, also in Anführungsstrichen wie ein Mann. Also es war für die Leute Muskeln und Kraftsport nur Männer. Also es war eigentlich nie, dass jemand gesagt hat, wie cool, du machst Kraftsport, ist ja super gesund, perfekt für deine Haltung. Also ich glaube, diese Aufklärung, Deutschland ist ja generell, glaube ich, immer ein bisschen langsamer, die war damals noch überhaupt nicht da.
Von welchem Jahr sprechen wir?
2013.
Mhm. Und was glaubst du, woran, also vielleicht findest du darauf eine Antwort, also ne, du hast ja Sätze gehört, wie Kraftsport macht männlich, ne, oder Kraftsport ist für Männer, dann siehst du männlich aus, wenn du das machst. Warum halten sich denn diese Sätze so brutal hartnäckig in Deutschland?
Also ich kann mir vorstellen, dass das Bild einfach Frau mit Muskeln viel seltener ist als das für Männer, also vor allem auch in den Medien. Und das ist ja wie Germany's Next Topmodel auch das, was uns vorgelebt wird. Als Mädchen dachten wir 2005, wir müssen alle ganz dünn sein. Mittlerweile ist das ja ein bisschen geändert. Und Männer wachsen klassisch in der Regel mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone auf.
Mhm.
Und Mädels haben dann eher Germany's Next Topmodel oder Ariel, Dornröschen und Barbie, wo die Frau eher eine untergeordnete Rolle hat oder eine auch nicht so autonome Rolle. Also so starke Frauen wie zum Beispiel Mulan oder Pocahontas sind ja da auch eher selten. Ja, ich glaube, spielt auch eine große Rolle, warum Kraftsport noch nicht so oder warum es ein bisschen gedauert hat, dass das auch etwas für Frauen ist.
Ja, verstehe. Genau. Ich bin aufgewachsen mit dem, dass Frauen auch einfach schlanke Arme haben sollen. Na, also bloß nicht muskulös. Also ich habe zum Beispiel beim Boxtraining 50 Liegestütze gemacht. Das war überhaupt gar kein Thema. Dementsprechend sah ich aber dann auch in der Muskulatur auch obenrum so aus. Und ja, dann wurde irgendwie auch gesagt, ja, und der Busen wird dann so klein. Und das sieht dann auch nicht mehr weiblich aus. Und das fand ich alles echt total nervig, ne? Das ist irgendwie so ein Mythos. Ich glaube, der Mann wir lieben irgendwie, glaube ich, so alte, tradierte oder traditionelle Rollenbilder. Der Mann groß und stark, ne, und beschützt die Frau, die klein und zierlich ist. Ist ja auch was mit diesem Paaroptik, wenn der Mann irgendwie kleiner ist als die Frau. Ey, das geht ja gar nicht, ne? Also so dieses starke Schubladendenken. Das fällt mir jetzt gerade nochmal auch ein, ne? Also, ja, Frauen sollen schlank, aber nicht stark sein. Und
darüber bezogen auf das Aussehen, also wie du ausschaust. Ja. Nicht mit, oh cool, ja. Kannst ja dann, bist ja dann stark und dann kannst du auch deinen Koffer selber in der Bahn hochtragen oder in die Bahn tragen, sondern immer gleich, oh Gott, aber da, wie schaust du denn dann aus?
Genau. Und Lea, jetzt mal so direkt gefragt, schaust du jetzt noch weiblich aus mit dem ganzen Kraftsport?
Also ich finde schon.
Fühlst du dich noch weiblich oder wächst dir schon Bart?
Das ist ja auch etwas, also sich weiblich fühlen, das ist ja für jeden irgendwie anders. Also das ist ja der eine Stereotyp, jetzt 90, 60, 90, ich bin dünn und aber nicht zu viel hier. Das ist ja Quatsch.
Absolut. Und was ist der eine Satz, der Frauen sofort mehr Freiheit gibt? Was denkst du?
Also ich würde sagen, ich kann das und wenn nicht, dann lerne oder übe ich das. Also ich finde zum Beispiel der Eignungstest an der Sporthochschule Köln, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ich glaube, das ist der schwerste, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube, gefühlt auch in ganz Europa. Mhm. Und damals ich war zwar sportlich, aber viele Sachen wie Turnen zum Beispiel, das konnte ich überhaupt nicht. Also wenn ich einen Purzelbaum geschafft habe, das war für mich schon Chapeau. Und da konnte ich das auch nicht. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen Selbstzweifel, ob ich den Eignungstest schaffe. Und habe dann aber gesagt, okay, ich übe das einfach alles. Und dann wird das irgendwie besser. Und irgendwann schaffe ich das. Und ich versuche auch immer mit der Einstellung generell da ranzugehen oder das auch anderen Frauen zu sagen, weil viele auch Angst haben, vielleicht im Fitnessstudio, das kann ich ja gar nicht. So, ja, aber das kann man ja lernen. Also es ist ja auch etwas Schönes eigentlich, wenn man etwas noch nicht kann, wenn man da wahnsinnig viel Potenzial hat, das eben zu lernen.
Und wieso hast du den Eignungstest gemacht? Also was war der Hintergrund dazu?
Ich wollte schon immer Sport studieren. Mhm. Und deshalb habe ich dann mich für den Eignungstest angemeldet, direkt nach Amerika.
Ja, und was hast du danach gemacht?
Dann habe ich Sport studiert, also erst Sportjournalismus.
Offensichtlich war der Test erfolgreich bestanden.
Ja, also den habe ich auch beim ersten Mal geschafft, ohne Fehler. Da habe ich mich, also man darf einen Fehler quasi machen und ab dem zweiten ist man draußen und das geht schon mal schnell, auch weil so ein ganzer Tag ja sehr anstrengend ist. Und dann habe ich erst Sportjournalismus begonnen zu studieren und bin dann aber auf Lehramt gewechselt und habe auch nebenbei ganz viel Praktika gemacht und zum Beispiel Schwimmunterricht für kleine Kinder gegeben. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und da wird ja auch immer zu raten, dass man während des Studiums viele Dinge auch ausprobiert, auch Praktika macht, dass man merkt, okay, was macht mir denn eigentlich so wirklich Spaß? Mhm. Und als Zweitfach habe ich Französisch studiert.
Aha. Und wie bist du eigentlich zu deinem Buch gekommen? Also es ist jetzt ein super krasser Bogen, aber was hast du danach gemacht und was hat dich währenddessen die ganze Zeit beschäftigt, dass du gesagt hast, so, das packe ich jetzt aber mal alles in ein Buch rein, weil das ist wichtig, dass das in die Welt hinausgetragen wird.
Also ich habe dann auch als Trainerin gearbeitet und auch als Online-Coach und habe eben gemerkt, dass viele Frauen sich auch nicht so viel zutrauen. Und das merkt man aber auch schon im Sport. Also jetzt im Lehramtsstudium habe ich auch schon gemerkt, okay, Mädchen sind generell, wenn man die fragt, wie weit kannst du den Ball werfen? Ah, okay, bis da vielleicht. Und die Jungs sind, ah, bis in die nächste Halle, so ungefähr. Und das, was die Kinder schon haben, das sehe ich aber auch bei Frauen oder bei Mädchen, dass da eine Angst irgendwie ist, Dinge nicht zu schaffen. Und ich glaube, wenn man über Dinge Bescheid weiß, sich informiert und das Ganze auch übt, dann kann auch jeder das schaffen. Also vor allem, dass ich Frauen damit auch die Angst nehme, weil ich habe das auch geschafft und ich war damals auch, ich hatte auch keine Ahnung, wie das geht und hatte auch Angst im Gym und das ist auch okay. Aber da kann man auf jeden Fall dran arbeiten, dass auch jeder am Ende weiß, wie trainiere ich und wie kann ich das in meinen Alltag integrieren.
Ja, es gibt ja auch so ein, ich weiß gar nicht mehr, ist das ein Werbespot, wo junge Mädchen befragt werden, wie weit kannst du werfen? Also die Mädchen sind vor der Pubertät und die sagen halt ganz weit, ganz weit. Und dann geht's irgendwann los mit 8 oder 9, wo die Mädchen dann anfangen, dieses Behavior von, also dieses Verhalten nachzuahmen von jungen Frauen, Frauen, die dann halt sagen, ja, ich schaffe einen Meter, hahaha, wie lacht denn ein Mädchen, ne? Oder wie läuft ein Mädchen? Und die kleinen Kinder, also die jungen Mädchen, die vor der Pubertät waren, die sind halt richtig losgestratzt. Mhm. Und dann irgendwie auch so vor der, also dann mit der beginnenden Pubertät, haben sie dann plötzlich die Arme hochgeworfen, die Beine ganz komisch schlaksig bewegt. Also so dieses übertriebene mädchenhafte Verhalten, also was wir so stereotypisch als Mädchen betrachten, kam dann plötzlich. Und das fand ich auch sehr interessant, ne? Also es wird so antrainiert, dass das Mädchen schwach ist und nicht richtig laufen kann, nicht richtig werfen kann, ne? Und dein Buch vermittelt ja, wenn ich weiß, wie mein Körper funktioniert, fühle ich mich sicherer, ne? Und was war deine, ich nenne das jetzt mal die stärkste Anatomie-Erkenntnis?
Also wenn ich ja im Prinzip weiß, wie gewisse Abläufe funktionieren, dann weiß ich ja auch, welche Übungen ich wieso ausführe. Also die Übungswahl oder die Übungsauswahl wird und Ausführung wird dann immer einfacher. Und zum Beispiel ein Romanian Deadlift, also ein RDL, der trainiert.
Ein RDL, was ist das? Ach so, Romanian Deadlift. Ah, sorry. Genau. Ja.
Also Deadlift ist ja vom Boden die Hantel im Prinzip aufheben und ein Romanian Deadlift ist eben nicht vom toten Punkt aufheben, sondern schon aus der oberen Position.
Aha.
Und ein Schieben der Hüfte nach hinten und wieder nach oben.
Okay.
Und wenn ich über die Übung Bescheid weiß, weiß ich, dass sie auch meine Hüftstrecke trainiert, wie zum Beispiel meinen Hintern. Und mein Hintern ist für mich nicht nur ein optisches Ding, sondern er steht für mich auch für Durchsetzungsvermögen. Also ohne einen starken Hintern kann ich in meiner Sportart die Lasten nicht bewegen, die ich bewegen will. Also zum Beispiel, um im Kreuzheben den Lift zu Ende zu bringen, muss ich am Ende meine Hüfte durchschieben und meinen Hintern fest anspannen. Genauso bei der Kniebeuge. Um ganz aufzustehen, brauche ich einen starken Hintern. Und da finde ich ganz schön, dass man eben auch weggeht von, okay, ich möchte nur die Optik hin zu, ich möchte auch die Kraft haben. Und die Optik passiert dann auf dem Weg.
Cool. Sehr cool, okay. Also zusammengefasst ist so ein bisschen Selbstwirksamkeit, ne? Was du gerade auch so schön mit dem Hintern beschrieben hast. Ich brauche die Stärke, um auch selbstwirksam sein zu können. Okay, cool. Hast du noch eine Anekdote oder aus dem Nähkästchen noch etwas, was du zum Thema Anatomie mitteilen möchtest?
Und generell merke ich auch, seitdem ich Kraftsport mache, habe ich eine ganz andere Haltung. Also man läuft ganz anders durchs Leben und ich sehe das zum Beispiel auch an meiner Mutter, die hat zum Beispiel auch immer, wie ich ja gesagt habe, nur Ausdauersport laufen gemacht und die habe ich dann angesteckt, das wurde zwar auch am Anfang erstmal belächelt und oh, was ist dieses Eiweißpulver oder Kreatin, oh Gott, ist das Doping, so die klassischen Fragen und sie hat aber dann auch begonnen, ich glaube mit 50 begonnen mit dem Kraftsport und die sieht jetzt so krass aus, also wenn ich mit ihr trainiere, schaue dann jeder auf meine Mutter, weil sie so krass ausschaut. Und ich finde, dass das so einen großen Unterschied macht mit der Haltung. Also wenn ich jetzt meinen Rücken trainiere, gehe ich auch viel aufrechter und selbstbewusster und das merken dann auch die Leute. Also man hat eine ganz andere Aura, würde ich sagen, wenn man anfängt zu trainieren.
Ja. Und ist das ein Sprint oder ein Marathon? Also wenn ich jetzt anfangen möchte, ich bin jetzt so ein Sesselpupser, also bin ich ja in der Realität tatsächlich, ne? Also ich sitze hier am Schreibtisch. Und ich möchte jetzt anfangen, für mich Kraft aufzubauen im Körper. Was ist so der Zeithorizont? Was würdest du, also es kann man vielleicht gar nicht so pauschal beantworten, aber vielleicht hast du ein paar Gedanken dazu.
Ich würde sagen, das kommt immer so ein bisschen auf die Zielsetzung an, was man sich als Ziel gesetzt hat. Wenn ich mir als Ziel setze, ich möchte 2 Kilo abnehmen, dann weiß ich ungefähr, in welchem Zeitraum ich das machen möchte. Wenn ich aber sage, ich möchte Gewicht XY schaffen zu bewegen, also sagen wir mal, ich möchte 100 Kilo Kreuzheben, dann kann man schauen, wo ist man jetzt und dann kann man irgendwie schauen, wie lange dauert das. Ist natürlich immer schwierig, aber das Gute ist, wenn man Beginner ist oder wenn man noch nicht so viel gemacht hat, macht man sehr viel Fortschritt, gerade am Anfang. Also das ist dann auch wieder etwas Positives, wenn man beginnt. Und ich würde aber schon sagen, dass gerade beim Kraftsport im Vergleich jetzt zum Ausdauersport sieht man sehr schnell auch Veränderungen. Also ich weiß noch, als ich dann in Amerika trainiert habe und dann habe ich einmal in den Spiegel geschaut nach ein paar Wochen und gesehen, oh, das ist ein Bizeps. Also man sieht dann, und ich glaube, das macht dann so Spaß, wenn man so sieht, okay, man kann auch den Körper formen durch Kraftsport, weil mit Ausdauersport wird man dann eher weniger. So, mit Kraftsport kannst du aber im Prinzip auch gleich bleiben, aber es schaut einfach besser aus und du fühlst dich besser.
Ja, okay. Sehr schön.
Man kann das schon in, ich sage, um vielleicht Mut zu machen, in wenigen Wochen schon auch Erfolge sehen und vor allem auch das Gefühl, das kommt da ganz schnell, auch wenn es am Anfang erstmal vielleicht alles wehtut, weil es ist ungewohnt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Beine trainiert habe, da war ich in Amerika und ich hatte kein Auto. Also ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren, was eher untypisch in Amerika ist, aber ich habe es durchgezogen und ich konnte dann 4 Tage nicht Fahrrad fahren, weil ich so Muskelkater habe. Also lieber langsamer starten, dass man das Ganze auch durchhält.
Ja. Also ich bin ja ein totaler Laie, was Krafttraining angeht, unglücklicherweise. Und würde gerne wissen, also das eine ist ja das Hanteltraining, ne? Also ich trainiere meine Beine, ich trainiere den Rumpf, den Po und so weiter. Das ist ja eine Seite vom Krafttraining. Aber du hast gerade auch schon gesagt, Eiweißshake oder Nahrungsergänzungsmittel, ne? Willst du da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, was da auch noch dazu gehört?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht, weil viele neigen, glaube ich, am Anfang erstmal, okay, was brauche ich für Equipment, was brauche ich für Supplements, und da braucht man am Anfang erstmal in der Regel gar nichts, weil man auch alles über die Ernährung machen kann. Was hilfreich sein kann, wenn man irgendwie Probleme hat, auf sein Eiweiß zu kommen, kann man ein Eiweißpulver supplementieren, das kann sehr hilfreich sein, ist aber kein Muss, also man kann nicht nur Muskeln aufbauen mit Eiweißpulver. Nur, ich glaube, die meisten unterschätzen, wie wenig Eiweiß sie tatsächlich essen, und das kenne ich auch aus dem Coaching, vor allem auch mit Frauen. Und ich weiß noch, einmal hatte ich auch Personal Training mit einer Frau, und die hat nach dem Training, also sie hat abends trainiert und hat dann aber nichts mehr gegessen danach. Und ich war dann auch so, wieso isst du nichts danach? Das ist doch so wichtig. Und also gerade deine Muskulatur möchte sich ja auch erholen und also auch aufbauen. Und dann habe ich ihr empfohlen, okay, weil sie hatte meistens dann auch nicht mehr groß Hunger, weil musste dann auch direkt ins Bett, weil am nächsten Tag früh aufstehen. Irgendwie eine Kleinigkeit, irgendwie so griechischen Joghurt oder ein Eiweiß. Da könnte man dann zum Beispiel einen Eiweißshake supplementieren, wenn man jetzt sagt, okay, man hat überhaupt keinen Hunger. Und ihr Training lief danach auch viel besser, und sie hat dann auch gemerkt, also man hat auch richtig Fortschritt gesehen. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, dass man nach dem Training nicht, okay, ich esse jetzt stundenlang nichts oder teilweise gar nichts, weil ich gehe direkt ins Bett, sondern wirklich darauf achtet, seinem Körper etwas zu geben. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie auf dem Bau, wenn du jetzt Bauarbeiter hast. Du hast aber keine Bausteine, so ungefähr. Sie können noch so motiviert sein, sie können nichts aufbauen, wenn sie keine Bausteine haben. Und da, glaube ich, haben viele Frauen vielleicht noch Angst, dieses, lieber ein bisschen weniger. Aber das ist Quatsch. Also man im Kraftsport, was eigentlich das Coole ist, ist auch mehr, hilft dir auch zu mehr Erfolg, also bei mehr Eiweiß.
Ja.
Und immer darauf achten, dass man genügend Eiweiß isst.
Was ist denn genügend Eiweiß? Gibt es da irgendwie eine Berechnungsgrundlage? Oder wonach kann ich mich richten, dass ich weiß, dass ich genügend Eiweiß zu mir nehme?
Also es gibt auch eine Formel, das zu berechnen. Das sind 1,5 Gramm mal, also pro Kilogramm Körpergewicht. Und da, also so ungefähr, da kann man sich dran orientieren. Wenn man das zu Beginn jetzt nicht ganz schafft, ist das auch nicht schlimm in dem Sinne. Man kann einfach generell schauen, dass man seine Entscheidung so trifft, dass man am Ende des Tages auf mehr Eiweiß kommt. Und wenn ich sonst immer 40 Gramm Eiweiß habe und am Ende dann bei, oder 30 Gramm Eiweiß habe und am Ende dann bei 60, 70 Gramm bin, ist das auch schon mal eine Verbesserung. Also man muss jetzt nicht denken, okay, jede Mahlzeit muss jetzt Eiweiß da sein. Ist natürlich optimal, wenn man jetzt in Terms of Bodybuilding spricht oder ja. Muskelaufbau. Aber das ist nicht notwendig.
Ja. Wie kann ich mir eigentlich ein Personal Coaching bei dir vorstellen? Du sagst ja auch, dass du Online-Coaching anbietest, ne?
Genau.
Wo sitzt du eigentlich? Wo bist du zu Hause, beheimatet?
Also ich war ursprünglich aus Köln und bin jetzt in Wien, in Österreich.
In Wien, ja. Okay, also müsstest du mich dann sozusagen online coachen, ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich sitze in Hamburg.
Also das Ganze kann auch online stattfinden, auch wenn man jetzt Trainingsanfänger ist. Erstmal hat man immer eine Anamnese, also ich schaue mir an, wer bist du, auch wie bewegst du dich, also dass du schon mal Videos von dir machst, wie du bestimmte Bewegungen machst, und mit all den Informationen würde ich dann eine Trainingsplanung aufbauen, und da ist dann eben nicht nur, okay, hier ist der Trainingsplan nächste Woche, sondern ich überlege schon, wo wollen wir jetzt in einem Jahr sein, wo wollen wir in 6 Monaten sein und in 3 Monaten. Und ich glaube, das ist auch für viele sehr wichtig, selber so zu denken, dass man nicht denkt, ich will jetzt so schnell wie möglich, sondern wo möchte ich vielleicht in einem Jahr sein, dass man sich auch nicht zu sehr unter Druck setzt mit Zielen. Genau, und das Feedback ist auch immer online, also entweder per Mail oder auch mit Calls, und durch das Video-Feedback, was ich gebe, also da vielleicht nochmal dazu, ich würde jedem auch empfehlen, schon mal sich zu filmen, auch wenn das vielleicht am Anfang unangenehm ist, das verstehe ich. Man kann sich entweder ein Stativ nehmen oder teilweise auch an die Trinkflasche stellen, oder wenn man einen Trainingspartner hat, dann filmt der das mal, weil das auch wahnsinnig hilft, besser zu werden in den Bewegungen und auch Training mehr zu verstehen. Also gerade als Anfänger, dass man sich da auch mal filmt und sich auch mal traut, eben das Handy aufzustellen und sich zu filmen.
Und also genau im Fitnessstudio dann, ne? Oder ich kann ja auch zu Hause eventuell ein Hanteln haben und so weiter. Das heißt, ich schicke dir diese Videos zu und du guckst, ob ich die Übung einmal richtig ausführe. Na, wahrscheinlich auch wegen Fehlstellungen oder Fehltraining, dass ich halt vielleicht meinen Hüftbeuger nicht richtig anspringen lasse. Und du gibst dann über ein halbes Jahr oder über ein Jahr mir immer wieder Feedback oder wie?
Genau, und ich würde dann auch die Trainingsplanung anpassen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, zweimal die Woche Training, wir starten mit zweimal die Woche Training, das ist mir irgendwie zu wenig, können wir auf dreimal gehen, dann können wir das auch machen. Da würde ich zum Beispiel auch immer empfehlen, lieber mit weniger starten und dann fühlt es sich eher besser an, wenn man sagt, okay, ich kann auch mehr machen, statt, oh, ich will sechsmal die Woche trainieren und am Ende habe ich nur in Anführungsstrichen viermal und dann fühlt es sich schlechter.
Ja. Übrigens muss ich gerade dran denken, viele Zuhörende sagen vielleicht auch, ne, ich gehe ins Gym, aber ich sehe nichts, es passiert nichts. Und was ist der eigentliche Fehler hinter diesem Satz?
Ich glaube, die meisten, also was ich so beobachtet habe, trainieren zu leicht und haben auch keine Lust auf Anstrengung oder Widerstand. Also man muss auch Lust und Willen auf Progression haben. Und viele unterschätzen, wie sehr man sich anstrengen kann und essen zu wenig Eiweiß. Das kommt meistens auch noch dazu. Also ich würde sagen, strengen sich nicht genug an und keine Progression und kein oder zu wenig Eiweiß sind so die drei Faktoren.
Was ist die einfachste Form von Progressive Overload, die jede Frau ab morgen umsetzen kann, ohne jetzt eine Excel-Tabelle starten zu müssen?
Also jetzt im Training würde es helfen, wenn man sich anschaut, was habe ich letzte Woche gemacht und man versucht mehr zu machen. Also im Prinzip das Gewicht steigern.
Ja.
Das ist zum Beispiel einfach, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich möchte hier so 10 bis 15 Wiederholungen machen, in dem Bereich sein und ich schaffe hier in jedem Satz 15 Wiederholungen, ja, dann let's go, dann machen wir beim nächsten Mal mehr Gewicht und dann schauen wir, ob wir wieder die 15 Wiederholungen machen können. Wenn wir wieder 15 machen können, dann steigern wir uns wieder. Wenn wir dann nur noch 12 machen, dann bleiben wir erstmal in dem Bereich zum Beispiel. Also dass man schaut, dass man sich steigert und in einem bestimmten Wiederholungsbereich sich aufhält.
Sehr cool. Ja, danke schön. Was ich in deinem Buch auch noch spannend fand, war das Thema Zyklus als Superkraft. Und viele Frauen trainieren gegen ihren Zyklus. Also du sagst, bitte trainiert mit dem Zyklus und gib uns doch mal ein Bild. Also wie verändert der Zyklus die Leistungsfähigkeit?
Also generell hilft es mir immer zu sagen, dass Medaillen in allen Zyklusphasen schon gewonnen wurden, auch bei den Olympischen Spielen. Und was mir da auch immer hilft, also manchmal ist es auch doof, weil man hat dann Schmerzen, man fühlt sich nicht gut und ich glaube, das kennen viele Frauen. Und mir hilft es da auch immer zu wissen, ich bin da nicht alleine mit meinem Leid. Also anderen Frauen geht es auch so und ich habe dann eher so das Bedürfnis, okay, ich möchte auch zeigen, dass es trotzdem geht, also auch in dieser Zeit.
Mhm.
Und das schreibe ich eben auch in meinem Buch. Also es ist meistens auch mehr eine Gefühlslage und man ist nicht automatisch schwächer. Und ich persönlich zum Beispiel konnte auch Bestleistungen, also PRs aufstellen, sowohl im Training als auch im Wettkampf, als ich meine Periode hatte. Und was eventuell ein bisschen bei mir zum Beispiel oder auch bei anderen ist, ist, dass Koordination und Spannung vielleicht etwas schwieriger sind, weil einfach in der Regel auch alles etwas lockerer teilweise ist. Ich merke das dann immer an meinem Rücken, der tut dann auf einmal weh und dann weiß ich, okay, ich bekomme meine Tage. Und vielleicht so als Tipp würde ich immer sagen, mehr hör auf deinen Körper, aber nutz die Periode nicht als, ich sag mal, Ausrede, weil Training und Bewegung können meist auch sehr gut bei Schmerzen helfen.
Ja, okay. Wenn du noch einen Tipp hast, was wäre das für einer?
Das Training kann man auch anpassen. Also bevor man dann sagt, okay, ich gehe jetzt eine Woche gar nicht ins Training, weil ich fühle mich nicht gut oder ein paar Tage, kann man das auch anpassen. Also lieber mit der Einstellung gehen, ich gehe einfach mal und ich schaue mal, was so geht. Und wenn, mache ich eben etwas weniger oder tausche vielleicht eine Übung aus. Wenn zum Beispiel Hip Thrust unangenehm ist, ja, dann schaue ich, dass ich die vielleicht ohne Gewicht mache. Ich glaube, eher den Approach als immer das, okay, ich lasse es aus. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied auch.
Okay, cool, danke schön. Dann haben wir noch das Thema Body Recomposition. Alle wollen Fett runter, ne? Muskel drauf. Und wie würdest du so eine Recomposition erklären? Also ohne Zahlen und ohne App.
Also Recomposition bedeutet im Prinzip nichts anderes als gleichzeitig Muskeln aufbauen und Fett verlieren. Und das Gewicht auf der Waage kann da gleich bleiben, aber der Körper verändert sich eben komplett. Und du siehst dann im Prinzip anders aus. Du wirst also fester, stärker und definierter im Prinzip. Das, was ich auch zu Beginn meines Trainings gesehen habe, oh, da ist ja ein Muskel auf einmal und ich habe nicht großartig zugenommen. Und das passiert eben, wenn du regelmäßig Krafttraining machst, genug Eiweiß isst und deinem Körper eben auch Zeit gibst, dass er sich anpassen kann. Also Recomp ist keine Crash-Diät, sondern es ist vielmehr eine langfristige Veränderung von der Körperzusammensetzung.
Sehr cool. Ich bin am Überlegen, hast du noch etwas, was du noch mitteilen möchtest? Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Aber wenn du jetzt sagst, da ist noch ein Thema, das würde ich gerne nochmal hier ansprechen, das ist mir wichtig.
Ich glaube, generell haben viele Frauen, also ich inklusive, das sehe ich ja immer, Zweifel auch ins Gym zu gehen oder Krafttraining zu machen, weil eben auch viele Ängste und viel Unwissen sind. Und ich finde, es ist auch okay, Zweifel zu haben. Die habe ich heute auch immer noch, also auch teilweise bei neuen Übungen, wo ich dann auch denke, okay, schaue ich jetzt hier irgendwie komisch aus. Das ist doch manchmal noch da. Und wichtig ist eben, dass man sich dadurch nicht dauerhaft definiert und sich nicht so ohnmächtig fühlt. Denn man kann ja viel mehr machen, also man kann generell viel mehr machen, als man glaubt. Und das war zum Beispiel, also vielleicht noch als Anekdote, ich bin auf den Kilimanjaro gestiegen und ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet.
Ui.
Also ein bisschen ein Fehler. Und dann war ich kurz vorm Gipfel konnte ich nicht mehr. Also ich musste, weil man bekommt kaum Luft am Ende, auch Sauerstoff, also das ist so gering da oben. Also das war sehr anstrengend und da wollte die Gruppe dann, dass ich umkehre, weil ich die Gruppe dazu aufgehalten habe. Und da war dann wie so ein Schalter, wo ich gemerkt habe, ich gehe jetzt nicht runter und ich ziehe es jetzt durch. Und auf einmal konnte ich ohne Pause hochgehen. Also es ist viel auch Einstellungssache. Also das habe ich da zum Beispiel gemerkt. Ob ich jetzt bin, kann das nicht und das fühlt sich komisch an oder fällt mir gerade schwer, aber ich kriege das schon hin und ich mache das jetzt. Ah, cool, und klappt ja doch.
Ja.
Also dass man mehr mit der Einstellung reingeht.
Und du hattest gerade auch so in so einem Nebensatz erwähnt, dass du Wettkämpfe gemacht hast. Was waren das für Wettkämpfe?
Also ich bin ja im Powerlifting oder auch bekannt als Kraft-Dreikampf-Nationalkader und da habe ich schon 8 deutsche Meisterschaften gewonnen und die Europameisterschaft letztes Jahr und bin auch deutsche Meisterin im Bankdrücken und habe auch einige Rekorde aufgestellt. Also im Wettkampf kann man sich das vorstellen, man hat die 3 Übungen, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben und pro Disziplin hat man 3 Versuche, ein schweres Gewicht im Prinzip zu präsentieren. Man darf aber nicht mehr runtergehen mit dem Gewicht. Also der erste Versuch sollte nicht zu schwer sein. Und die schwersten Gewichte von Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben werden dann addiert und dann hat man ein Total. Mhm. Und am Ende gewinnt der oder diejenige in der jeweiligen Gewichtsklasse, die das meiste Total hat.
Mhm. Wahnsinn. Sehr cool. Jetzt stellen wir uns vor, eine Hörerin sitzt gerade im Auto vor dem Gym, hört uns beiden zu und es regnet und sie ist am Überlegen, umzudrehen, weil sie sich nicht so richtig fühlt. Was sagst du ihr in 20 Sekunden?
20 Sekunden, okay. Denk an das Gefühl nach dem Training und nicht an das Gefühl vor dem Training, weil Gefühle können auch täuschen. Und beim Training muss ich etwas geben, bevor ich etwas bekomme. Und genau daran solltest du auch denken. Und generell, ich muss über meinen Schatten springen. Ich muss immer wieder in Vorleistung gehen im Kraftsport. Das ist aber auch das Schöne daran. Es ist ehrlich und es muss erarbeitet werden und kann nicht gekauft werden. Also Motivation darf generell auch beim Machen entstehen. Wenn Dinge nur geschehen würden, wenn wir uns danach fühlen, dann würde, glaube ich, in der Regel wenig passieren. Und das kann man, glaube ich, auch auf sämtliche Lebenslagen übertragen.
Bam. Vielen Dank, Lea. Ich glaube, sie wird jetzt aussteigen und ins Gym gehen. Ja, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und für alle da draußen, die jetzt zugehört haben, das Buch heißt Strong and Powerful. Das werden wir auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ist gerade frisch erschienen. Und ja, wir hoffen, euch hat das Gespräch Spaß gemacht. Ihr konntet einiges mitnehmen. Und bleibt gesund, bleibt lieb miteinander. Und ja, teilt und liked unseren Podcast und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.
Ciao.